Stellt euch vor, euer Mieter schickt euch antisemitische und beleidigende WhatsApp-Nachrichten. Ihr kündigt sofort und verliert trotzdem vor Gericht. Wie kann das sein? Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Urteil aus Berlin, das zeigt, manchmal ist Mietrecht komplizierter als ein IKEA-Regal ohne Anleitung aufzubauen.
Nach dem Intro geht's weiter. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Mietrecht und damit der Experte auf diesem Gebiet. Hallo Michael.
Hallo Igor.
In der heutigen Episode geht es um einen Kündigungsrechtsstreit im Mietrecht wegen antisemitischer Hetze durch einen Mieter. Michael, bist du bereit für die Geschichte, die selbst uns Juristen die Augenbrauen hochziehen lässt?
Absolut, Igor. Und liebe Hörerinnen und Hörer, passt heute gut auf, denn es wird wild. Wir sprechen über ein Urteil, das zeigt, im Mietrecht ist nicht immer alles schwarz-weiß. Was auf den ersten Blick auch eindeutig erscheint, kann anders beurteilt werden. Juristerei ist nicht immer einfach, Rechtsprechung kann unterschiedlich ausfallen.
Genau, heute geht es um antisemitische Nachrichten, psychische Erkrankungen und die Frage, wann ist eine Kündigung wirklich wirksam? Also lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee und lasst uns gemeinsam diesen juristischen Thriller durchgehen.
Nicht übertreiben.
Ja, Michael, bevor wir in den konkreten Fall einsteigen, erkläre uns und unseren Hörern natürlich doch mal, was steht eigentlich im Paragraphen 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB?
Ja, gerne, Igor. Das ist nämlich genau die Vorschrift, um die es im Kern geht. Ja, Paragraph 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB definiert einen Kündigungsgrund, nämlich ein berechtigtes Interesse an der Vertragsbeendigung für den Vermieter. Die Vorschrift besagt, ein Vermieter kann ordentlich kündigen, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat.
Okay, schuldhaft und nicht unerheblich. Das klingt ja erstmal sehr typisch juristisch. Kannst du das in normale Menschensprache übersetzen?
Klar. Schuldhaft bedeutet, der Mieter muss etwas falsch gemacht haben und konnte auch anders handeln. Wenn jemand zum Beispiel wegen eines plötzlichen Krankenhausaufenthaltes nach einem Verkehrsunfall seine Miete nicht zahlen kann, ist das nicht schuldhaft. Nicht unerheblich heißt, es muss schon etwas Ernsteres sein. Ja, also nicht nur, dass man einmal das Treppenhaus nicht geputzt hat. Ja?
Okay, verstehe. Aber wer muss denn eigentlich beweisen, dass der Mieter schuldhaft gehandelt hat? Das ist doch sicher ein großer Streitpunkt, oder?
Volltreffer. Das ist nämlich der Knackpunkt in unserem heutigen Fall, ja, bei dem Urteil. Traditionell sagt die Rechtsprechung im Mietrecht, der Mieter muss beweisen, dass er nicht schuldhaft gehandelt hat. Aber das Landgericht Berlin sieht das anders. Und das hat, na, Sprengkraft würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon sehr bedeutsam für die Rechtsprechung in Mietsachen.
Ja? Okay, das heißt, verschiedene Gerichte sehen das jetzt unterschiedlich. Ja? Klingt erstmal nach einem juristischen Chaos, wie immer eigentlich, aber was sagst du dazu?
Ja, es ist natürlich eine Frage der Rechtssicherheit. Ja? Unterschiedliche Gerichte, die diese Beweislastfrage unterschiedlich beurteilen, führt zu Unsicherheit. Ist klar, stellt euch vor, ihr seid Vermieter in Hamburg und müsst nach anderen Regeln spielen als in Berlin. Das sollte eigentlich nicht so sein, oder? Deshalb hat das Landgericht Berlin auch in Bezug auf sein Urteil, das wir heute besprechen, die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Ja? Die wollen nämlich, dass endlich Klarheit zu dieser Frage geschaffen wird.
Okay, das finde ich jetzt ziemlich spannend. Aber was sind jetzt die typischen Beispiele für erhebliche Pflichtverletzungen?
Ja, erhebliche Pflichtverletzungen oder Erheblichkeit müssen wir auch noch ein bisschen präzisieren. Ja, ist durchaus eine gute Frage. Ja? Die Weigerung, das Treppenhaus zu reinigen oder nachhaltige Störungen des Hausfriedens durch Lärmbelästigung, unpünktliche Mietzahlungen über längere Zeit können alle reichen. Ja? Aber, und das ist wichtig, es kommt immer auf den Einzelfall an und es ist vorher eine Abmahnung anzuraten, um auch zu dokumentieren, dass dieses Verhalten die Erheblichkeitsschwelle übersteigt. Ja? Wenn du nächste Woche trotz deiner turnusgemäßen Pflicht das Treppenhaus nicht reinigst, dann ist das, wie gesagt, bei einem einmaligen Verstoß aus meiner Sicht eben noch alles andere als erheblich. Wenn dein Vermieter dir eine Abmahnung schickt und du machst es beim nächsten Turnus wieder nicht, dann sind wir schon dran. Ich würde sogar empfehlen, dir dann noch eine Abmahnung zu schicken. Machst du es dann beim dritten Mal nicht, dann reden wir von einem erheblichen Verstoß.
Okay, aber so etwas wie eine Checkliste aller drei Beleidigungen sind eine Kündigung wert oder sowas, das gibt es natürlich nicht.
Drei Ecken, ein Elfer meinst du, ja, das wäre schön, oder? Nein, die Gerichte müssen immer eine Gesamtabwägung machen. Ja, dabei schauen sie auf viele Umstände, die zu berücksichtigen sind, also auch die Dauer des Mietverhältnisses, das Gewicht der Vertragsverletzung, die Wiederholungsgefahr und den Grad des Verschuldens. Das ist auch ganz wichtig, entscheidender Umstand.
Okay, werden wir ein bisschen konkreter. Erzähl uns mal bitte, was jetzt in Berlin passiert ist.
Das kann ich ganz knapp umreißen, Igor. Wir haben hier einen Mieter, der, das war wohl im Januar 2022, antisemitische und beleidigende WhatsApp-Nachrichten an seine Vermieter geschickt hat. Ja. Die Inhalte waren so schlimm, dass im Urteil diese nicht mal wörtlich wiedergegeben sind, sondern nur auf diese WhatsApp-Nachrichten Bezug genommen wird.
Ja. Das klingt schon sehr heftig, will ich jetzt mal sagen. Jetzt bin ich besonders neugierig, was er denn geschrieben haben soll, aber gut.
Das kriegen wir leider nicht raus.
Ne? Kriegen wir nie raus und würden wir hier sowieso nicht wiedergeben können. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Vermieter das nicht gerade witzig fand. Also was hat der Vermieter denn gemacht?
Ja, wie du schon sagst, ja, und wie du auch schon denken kannst, die haben gleich mehrere verhaltensbedingte Kündigungen ausgesprochen, verständlicherweise. Ja. Ich meine, wer will beleidigende Nachrichten bekommen, jetzt gleich welchen Inhalts, ja. Aber das Amtsgericht hat die Räumungsklage abgewiesen.
Okay, warte mal. Also antisemitische Beleidigung und der Mieter darf bleiben. Ja, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Erklär mir das mal bitte.
Ja, aber es kommt ja immer auf den Einzelfall an und das wird hier deswegen auch richtig interessant. Das Gericht hat schon in erster Instanz ein medizinisch-psychiatrisches Gutachten eingeholt, das als Ergebnis hatte, dass der Mieter an einer Schizophrenieformenpsychose leidet und dass seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt deutlich vermindert war.
Okay, gut, ich kenne so ähnliche Geschichten aus dem Strafrecht, aber spielt natürlich auch in gewisser Weise auch in anderen Rechtsgebieten eine Rolle. Das heißt, der Mieter war quasi nicht vollständig zurechnungsfähig.
Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man sagen, genau, er war nicht voll zurechnungsfähig. Ja, und das ist der Punkt. Wenn jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht voll schuldfähig ist, ja, dann kann man ihm das Verhalten nicht im vollen Umfang vorwerfen. Das Gericht hat daher gesagt, oder das Amtsgericht, ja, schon in erster Instanz, er hat zwar pflichtwidrig gehandelt, klar, ja, du darfst deine Vermieter nicht beleidigen, aber das Verschulden ist stark vermindert gewesen.
Okay, wäre ich jetzt der Vermieter, würde ich aber nicht so schnell aufgeben, ehrlich gesagt. Ja, also die sind doch bestimmt dann in Berufung gegangen, oder?
Genau, und in der Berufungsinstanz von dem Landgericht haben sie halt auch argumentiert und gesagt, auf Verschulden kommt es hier gar nicht an. Und sie haben auch die Beweislast kritisiert und haben gesagt, warum sollen sie beweisen müssen, dass der Mieter schuldhaft gehandelt hat? Ja, warum also jetzt möglicherweise Zweifel an der Schuldfähigkeit zu ihren Lasten gehen?
Spannende Argumentation. Und was hat das Landgericht hierzu gesagt?
Das Landgericht hat gesagt, ne, Verschulden ist nötig und sie haben, und das ist eben das Entscheidende jetzt auch, die Beweislast den Vermietern auferlegt, nicht dem Mieter. Und das ist im Übrigen ein direkter Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung, unter anderem auch des Bundesgerichtshofs, ja, aber auch des Bundesarbeitsgerichts.
Okay, das heißt, die Berliner Richter, eigentlich wie immer, haben sich gegen den BGH gestellt, ja, das kennen wir ja schon.
Wie immer ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie machen das ja schon mal gerne, ja, gerade auch in Mietsachen. Ja. Und nicht nur das, sie haben auch noch eine sehr ausführliche Begründung geliefert, warum sie das für richtig halten. Denn sie sagen, der im Gesetz maßgeblich oder immer herangezogene Paragraph 280 BGB gelte nicht für Kündigung, sondern für Schadenersatzansprüche. Und für Kündigung müsse die Beweislast eben beim Kündigenden liegen, weil der Kündigende alle Voraussetzungen darlegen und beweisen muss, die seine Kündigung rechtfertigen sollen. Also in dem Fall hier auch das schuldhafte Verhalten.
Okay, gab es noch andere Aspekte, die eine Rolle gespielt haben in dem Fall?
Ja, andere Aspekte. Das Gericht hat tatsächlich weitere Argumente herangezogen im Rahmen der Abwägung und hat eben auch darauf verwiesen, dass der Mieter schon ein sehr langes Mietverhältnis hatte, das bislang störungsfrei verlaufen ist, und haben auch die Schwerbehinderung mit einfließen lassen. Und zudem, und das mutet fast schon komisch an, verweist das Gericht darauf, dass es vorher eine Streitigkeit zwischen den Parteien, zwischen Vermietern und Mieter gegeben hat, weil der offenbar einen Ersatzschlüssel haben wollte und die Vermieter dem Vermieter diesen Ersatzschlüssel eben nicht gegeben haben, obwohl er darum gebeten hatte. Das Gericht sah darin auch ein Fehlverhalten der Vermieter.
Okay, das klingt ein bisschen nach einem Kinofilm, aber wie gesagt, die Vermieter wollen kündigen und stehen am Ende selbst als die da, die einen Fehler gemacht haben.
Ja, so ähnlich war es. Ja, das zeigt aber trotzdem, im Mietrecht geht es nicht um schwarz und weiß, es geht nicht immer um richtig oder falsch, sondern man muss tatsächlich den gesamten Sachverhalt auswerten und sorgfältig abwägen. Das finde ich auch tatsächlich gar nicht falsch.
Okay, lass uns dann einmal über die konkrete Entscheidung sprechen. Was waren dort die entscheidenden Punkte und was war das Ergebnis?
Ja gut, also wir haben es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Das Gericht hat zwei Hauptargumente gebracht, Igor. Nämlich erstens, die Pflichtverletzungen, also diese beleidigenden WhatsApps, waren noch nicht derart erheblich, dass sie eine Kündigung rechtfertigen würden. Und zweitens, es fehlt eben halt am nötigen Nachweis, dass der Mieter schuldhaft gehandelt hat. Und deswegen hat das Landgericht die Entscheidung des Amtsgerichts für rechtsfehlerfrei gehalten und bestätigt. Also die Berufung wurde zurückgewiesen.
Okay, gut, du sagtest, die Pflichtverletzungen waren noch nicht derart erheblich. Das klingt ja fast, als würden Sie sagen, naja, beim nächsten Mal vielleicht, oder?
Ja, genau so könnte man es interpretieren. Das Gericht hat eine Gesamtabwägung gemacht, wie ich schon gesagt habe. Also langjährige Vertragstreue, Schwerbehinderung auf Seiten des Mieters, keine Abmahnung durch die Vermieter und die verminderte Schuldfähigkeit des Mieters. All das sprach für ihn. Aber wenn sich dieses Verhalten jetzt trotzdem wiederholen würde, dann kann das durchaus eine Kündigung rechtfertigen. Ja.
Okay, und was ist jetzt mit der Beweislastfrage? Das scheint ja immer noch der eigentliche Knaller zu sein.
Ja, das ist eben halt die Frage jetzt, die zu klären war, wer muss beweisen, ob ein schuldhaftes Verhalten auf Seiten des Mieters vorliegt. Und da hat das Landgericht eben hier ganz deutlich klipp und klar entschieden, die Beweislast für das Verschulden liegt beim Vermieter, nicht beim Mieter. Das ist interessant, weil der Bundesgerichtshof das in der Vergangenheit durchaus andersrum schon mal ausgeurteilt hat, also der für Mietrecht zuständige 8. Senat.
Okay, und warum sehen die Berliner Richter das so? Haben die das genauer begründet?
Ja, habe ich ja schon mal angerissen. Ja, sie haben eine detaillierte Begründung geliefert. Sie sagen eben halt, § 280 BGB, aus dem diese Beweislast bislang abgeleitet wurde, regelt als Rechtsfolge die Verpflichtung zum Schadenersatz und betrifft nicht den Bereich der Kündigungen und Kündigungsvoraussetzungen. Aber eben Kündigungen nach § 573 BGB sind Gestaltungsrechte. Da geht es nicht um Schadenersatz. Und bei Gestaltungsrechten muss derjenige, der das Gestaltungsrecht ausübt, also der Kündigende, alle Voraussetzungen, die notwendig sind, darlegen und beweisen. Das sieht im Arbeitsrecht übrigens auch das Bundesarbeitsgericht so und andere Senate des Bundesgerichtshofs auf anderen Rechtsgebieten, bei denen es um Kündigungen geht, durchaus auch. Ja? Also die Sache ist insgesamt interessant.
Okay, klingt aber auch aus der Sicht einigermaßen logisch. Was bedeutet das jetzt für die Praxis?
Naja, wie gesagt, leichte Ungewissheit, Igor. Ja. In Hamburg müsst ihr unter Umständen als Mieter beweisen, dass ihr nicht schuldhaft gehandelt habt. In Berlin müssen die Vermieter beweisen, dass ihr schuldhaft gehandelt habt. Sag mal, du musst ja dich irgendwie jetzt einstellen können darauf, was die Voraussetzung ist, um eine Kündigung wirksam aussprechen und durchsetzen zu können. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ja. Wobei ich der Auffassung bin, der Vermieter muss es beweisen.
Okay, also deshalb geht es ja auch zum BGH logischerweise und dann haben wir irgendwann vielleicht Rechtssicherheit diesbezüglich.
Genau, das ist jetzt im Prinzip das Ziel. Das Landgericht hat ausdrücklich die Revision zugelassen, weil die Frage grundsätzlich klärungsbedürftig ist. Und der BGH muss jetzt entscheiden, wer hat Recht, Berlin oder die bisherige andere Rechtsprechung.
Okay, sehr spannend. Was ist denn jetzt mit den antisemitischen Nachrichten? Kann so etwas wirklich komplett folgenlos bleiben?
Na, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Igor. Das Gericht hat nicht gesagt, dass antisemitische Beleidigungen okay sind. Ganz im Gegenteil. Sie haben nur gesagt, unter diesen konkreten Umständen des Einzelfalls, psychische Erkrankung, verminderte Schuldfähigkeit, ja, bislang über Jahrzehnte störungsfreies Mietverhältnis, ja, reicht es nicht für eine ordentliche Kündigung, jetzt in dem Moment.
Okay, das heißt, bei einem gesunden Mieter wäre das vielleicht anders ausgegangen, oder?
Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Ohne die psychische Erkrankung hätte das Gericht anders entschieden, da bin ich von überzeugt. Zeigt aber, jeder Fall muss sorgfältig gecheckt, geprüft werden.
Ja, sehr spannender Fall. Was ist denn dein Fazit?
Ja, mein Fazit ist hier, das Mietrecht ist komplexer als viele denken und der Fall zeigt eben auch, dass die Rechtsprechung sich weiterentwickelt. Manchmal in die eine, manchmal in die andere Richtung. Man kann sich nicht immer sicher sein, dass man sich auf vermeintlich althergebrachte Entscheidungen, Grundsätze berufen kann.
Ja, das macht unsere Arbeit als Rechtsanwälte auch ziemlich spannend, muss ich ganz offen
so
sagen.
So ist es.
Ja. Und für unsere Zuhörer, falls ihr ähnliche Probleme habt, egal ob als Vermieter oder Mieter, zögert nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir helfen da natürlich auch sehr gerne aus. Jeder Fall ist nämlich anders, haben wir ja jetzt gehört.
Genau, und denkt dran, was heute in Berlin entschieden wird, kann morgen in ganz Deutschland gelten. Rechtsprechung ist lebendig. Gilt natürlich auch für Hamburger Rechtsprechung, kann morgen auch in ganz Deutschland gelten. Also ist immer ein bisschen spannend.
Genau. Ja, das war's für heute. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert unseren Podcast, bewertet uns gerne und erzählt euren Freunden davon. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf das Feedback. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Thema Mietrecht interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.